erstmal herzlich willkommen heißen im Keplersturm. Heute Abend in etwas intimeren Kreis. Dafür können Sie umso direkter Fragen stellen. Die beiden uns sind ja immer sehr viele Leute hier und dann ist es manchmal ein bisschen schwieriger. Gut, ganz kurz nur zu mir. Mein Name ist Alexander Wilhelm. Ich bin Interface-Designer, gestalte also Software-Oberflächen und Interaktionen mit Technologie. Thema, das wir heute auch berühren werden ein wenig. Unterrichte noch an der Kunstuniversität, verschiedene Fächer. Und freue mich immer wieder, wenn ich sozusagen hier Themen moderieren darf im Capitalsalon. Ja, der Vortragende des heutigen Abends ist ein Fachmann für verschiedenste Bereiche, wenn Sie die Geografie ein wenig durchblättern wollen. Herr Dieter Klump ist heute hier, weil er Fachmann ist, auch für den Bereich Telekommunikation in Entwicklungsländern. An sich ist er Direktor der Alcatel-Stiftung und wird heute reden über sozusagen die digitale Kluft zwischen Nord- und Südhemisphäre, wenn man es so salopp sagen darf, und wo die wirklichen Probleme sozusagen eigentlich liegen in der Entwicklung und was man daran vielleicht alles vergisst, wenn man über dieses Thema spricht. Das sind sehr spannende und ja, auch nicht ganz friktionsfreie Themen. Ja. Weiß nicht, ob ich noch was vergessen habe. Gut, ja, dann würde ich Sie bitten.
Ja, herzlichen Dank, Herr Wilhelm. Ja, ich freue mich natürlich, jetzt bin ich ein bisschen Fachmann für die Informationsgesellschaft. Das ist natürlich dann der für alles. Da muss man mal aufpassen, dass man auch, wenn man in der Breite ist, irgendwo die notwendige Tiefe kriegt. Aber in der Tat ist es so, dass solche Gespräche wie hier auch dazu dienen, insgesamt in so einer Diskussionsgemeinde ein wenig die Gedanken zu überprüfen und insbesondere auch mal zu versuchen, mit dem in all diese fachlichen Dinge, weil Sie das sagen, ab und zu auch mal die Fragen des gesunden Menschenverstandes auch noch einzubringen. Wenn man es darüber geeinigt, dass ich zu diesem Thema zwei, drei Schwerpunkte natürlich herausnehme, sage ich gleich was dazu und sage für alle zum Trost, es gibt eine ausführliche Fassung nicht meiner Rede heute Abend, sondern einer Publikation, die liegt da hinten. Also wer rausgeht und nicht mithören will, sondern mitlesen will oder Konzeptpapier braucht, der kann sich es gern mitnehmen. Das Thema, das wir heute haben, also digitale Spaltung Nord und Süd, also es geht kurz gesagt natürlich um Entwicklungsländer, um in dieser Informationsgesellschaft. Das passt natürlich, weil hier in diesem Haus Kepler, man mag es kaum glauben, aber Kepler, werden Sie sehen, spielt sogar eine gar nicht unbedeutende Rolle in der Diskussion, die wir da führen weltweit. Oder er sollte es spielen, manche wissen es nicht. Aber auch andere Galileo, Newton, Ohm, Marconi und Heinrich Hertz wussten nicht, was sie mit ihren Gesetzen anrichten, was sie uns heute für Probleme machen. Und das Problem ist wiederum, das wissen die wenigsten, aber alle heutigen Akteure und Diskutanten wissen natürlich, die Materie ist komplex und kompliziert und wenn man genauer hinschaut, wird es immer noch komplexer, noch komplizierter. Man verliert leicht den Überblick. Im Moment tut nichts mehr Not als ein Simultandolmetschen. Ich bin da manchmal, weiß nicht, ob zu Recht stolz drauf, Simultandolmetschen zwischen verschiedenen Fachwelten. Also gar nicht selber das Fachwissen einbringen, sondern zwischen verschiedenen Fachsprachen und Fachwelten, Nicht-Fachwelten zu dolmetschen. Diese Materie, das, was wir heute kurz umschreiben, also nur hier digitale Spaltung Nord und Süd, kann ich Ihnen sagen, also das ist, man braucht rund 20 Minuten, um zu erläutern, nur zu erläutern, warum das Problem nicht in 20 Minuten darstellbar ist. Hochschullehrer, war jetzt nicht böse gemeint, Hochschullehrer brauchen in der Regel dafür 45 Minuten, aber das ist habituell. Wir haben die auch die schriftliche Form bietet keinen Ausweg, denn ich war in den letzten Jahren oder schon Jahrzehnten in vielen Memoranden und Grundsatzpapieren auch in Deutschland beteiligt. Da war fast immer, wenn man die große Linie zu einem solchen Thema aufmacht, war fast immer nur eine Vorgabe. Es ist zwar komplex und kompliziert, aber mehr als 20 Seiten dürfen es nicht sein, also die dann so eine Arbeitsgruppe aufschreibt, denn das liest keiner mehr. Wenn man dann diese 20 Seiten nimmt und sie dann für die Abschlusspräsentation auf 3 PowerPoint-Charts zusammenrafft, plus ein Begrüßungschart, plus ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, dann hat man im Prinzip nur noch Impressionen vermittelt. Ich nenne das PowerPoint-Konsens. PowerPoint-Konsens heißt Friede, Freude, Eierkuchen. Sind wir uns, obwohl wir uns nicht kennen, sind wir sofort einig, sind wir alle dafür. Wenn wir allerdings anfangen, genau nachzuschauen, also interkulturell auch, sind wir auch sofort einig, Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn wir aber fragen, was ist unter dem Eierkuchen zu verstehen, dann geht schon der Streit los und bei Freude und Friede ganz zu schweigen. Aus Zeitgründen will ich also Ausschnitte nur zu dem Thema machen, anders geht das nicht. Neben der allgemeinen Problemstellung will ich zunächst mal fragen, ob dieses Internet für alle, und das steht da dahinter, also werden wir nach ein paar Ausschnitte vielleicht noch sehen in UNESCO-Charts, das sind alles so, und das meine ich ganz positiv, das sind alles PowerPoint-Konsense, wir wollen Frieden und Entwicklung und alle diese Dinge für die Welt. Und lassen Sie sich da bitte jetzt nicht durch meinen vermeintlichen Unterton stören. Ich bin da wirklich, bin auch einer, der da dafür ist und ich werde auch lauthals immer wieder diese tollen und großartigen Dinge, dafür kämpft man ja auf der Welt, das ist also nicht kritisch gemeint. Ich habe in dieser Publikation, habe ich mal versucht, das sind glaube ich 18 Seiten, wenn ich es richtig gesehen habe, unterhalb dieser Maximalleseschwelle von 20 Seiten, das wäre ja rezitiert, weit über eine Stunde zu bleiben. Aber hinsichtlich des Fazits, und das haben Sie gelesen, besser als nichts, ist das nachhaltig gut, ist eigentlich eine klar verständliche und ich meine optimistische Botschaft gegeben. Jede andere Facette führt in so spezielle Wissensgebiete und vor allem in zeitliche Abgründe, die begeht niemand mehr. Die Zeit und diese triviale Feststellung muss ich hier machen, die ist halt nun mal unabänderlich. Bei der Zeit haben wir seit Hunderten, Tausenden von Jahren Menschen bemüht, keinen Fortschritt erzielt. Das weniger trivial ist, das eine andere Konstante. Und das mag vielleicht einige doch erstaunen. Die Lichtgeschwindigkeit, selbst von kundigen Diskussionsteilnehmern, über die Informationsgesellschaft ausgeblendet wird. Tatsache, dass zum Beispiel das Licht oder die Funkwellen, selbst wenn sie statt diese alten Telefonsignale jetzt neue Internetsignale transportieren, dass die eine gewisse Zeit brauchen, um zum Beispiel zu einem geostationären Satelliten 36.000 Kilometer rauf und 36.000 Kilometer runter, dass das eine gewisse Verzögerung bringt, hat schon zu erstaunlichen Dingen auf durchaus entscheidenden Ebenen geführt. Ich habe wirklich mit Menschen und verantwortlichen Menschen gesprochen, die sagen, also das muss eigentlich, das ist nicht gut, dass diese Satelliten da über dem Äquator stehen, in 36.000 Kilometer. Die müssten eigentlich über den Ländern stehen, ja, dort, wo sie gebraucht werden. Jetzt merken Sie natürlich, warum ich auf einmal mit Kepler komme und sage, das ist einfach schwer, weil ich komme vielleicht noch auf einfachere Dinge. Es ist tatsächlich so, dass ganz einfache, auch durchaus für Nichtphysiker, ich bin Nichtphysiker, ich bin Kommunikationswissenschaftler, ich bin Sozialwissenschaftler von der Herkunft her und im kleinen Kreis, ich glaube, es wird doch gestreamt, aber kann ich ja auch outen, falls es mein alter Mathe- und Physiklehrer noch gibt, da war ich gar nicht gut, aber ich stelle fest, dass vor allem grundlegende, triviale, ja, muss ich nochmal sagen, Gesetze schlichtweg in der Diskussion nicht beachtet werden, als ginge alles sozusagen auf Knopfdruck. Sie haben es in der Einleitung gelesen, dieser Ausdruck Internet für alle, möglichst bis 2012, und das ist in 2 Jahren, dekretierte die UNO zum Weltgipfel der Informationsgesellschaft 2003 und dann war eine Wiederholung oder eine Ergänzung 2005. Man müsse diese digitale Kluft, diesen Digital Divide, baldmöglich schließen. Und wenn man da drauf schaut auf die Statistiken, in der Tat, das sind wenige Prozent in den Entwicklungsländern. Das ist ja alles hinreichend definiert. Nur wenige Prozent der Bevölkerung sind überhaupt ans Internet angeschlossen. Also da reden wir von 1% oder 2% oder ähnliches. Das hängt auch mit früheren Zahlen zusammen, dass in ganz Afrika gibt es weniger Telefone als in New York. Ja, nur als Beispiel. Das sind also die, das sind solche Dinge, die diese bekannte und jetzt nicht näher zu erläuternde wirtschaftliche und soziale Kluft wird natürlich da sehr deutlich. Und man kann sagen, es ist natürlich, wenn man sagt, jetzt Internet für alle und wir haben da gleich ein paar konkrete Aussagen dazu, ist das natürlich erstmal ein frommer Wunsch. In einer Analyse fürs Technikfolgenabschätzungsbüro des Deutschen Bundestags über Internetkommunikation in und mit Entwicklungsländern, Chancen für die Entwicklungszusammenarbeit, zum Beispiel Afrika, da kommen die beiden Autoren, Christopher Köhn, Ulrich Hilm, zu dem plausiblen Schluss hinsichtlich, und jetzt zitiere ich mal, der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien, IKT, für Entwicklung, Information and Communication Technologies for Development, ICT4E, also mit dem Vierer, ja, und also für Entwicklung oder für Development, das heißt also Kommunikationstechnik, und das ist so eine Mode, ja, einen Vierer zu machen, lässt sich für die deutsche Entwicklungszusammenarbeit eine mangelhafte strategische Klärung des Stellenwertes feststellen. Für das tolle Kürzel, wie gesagt, nehme ich die beiden Autoren gerne in Schutz, weil solche Kürzel muss man, die will jeder Auftraggeber einer Studie sehen, sonst zahlt er nämlich nicht. Da kommen Meldungen wie, letzten September kam ein Hoffnungsfunke, muss ich auch nochmal zitieren, Google finanziert Internetzugänge für Entwicklungsländer. Gemeinsam mit der britischen Bank HSBC wird Google ein Projekt finanzieren, das Menschen in Entwicklungsländern mit günstigen Internetzugängen versorgen will. Durchgeführt wird das Vorhaben von O3B Networks, wobei das für Other 3 Billion steht, also die nächsten 3 Milliarden Menschen. Gemeint ist die Hälfte der Weltbevölkerung, der aus finanziellen Gründen der Zugang zum Netz bisher verwehrt geblieben ist. Ich zitiere hier weiter. Financial Times schreibt, es würden bei einem französischen Konzern, das ist Thales in diesem Fall, bereits 16 Satelliten geordert. Das Projekt soll 2010 in Afrika, Teilen Lateinamerikas, dem Mittleren Osten an den Start gehen. Insgesamt kalkuliert Google für die Umsetzung des Vorhabens 650 bis 750 Millionen Dollar. Wenn ich jetzt nicht zu schnell gelesen habe und Sie sehr aufmerksam waren, haben Sie jetzt gerade die Botschaft bekommen, 2010 werden bis zu 3 Milliarden Menschen mit 16 Satelliten mit dem Internet versorgt werden. Also wenn man es zweimal liest, glaubt man das. Das ist allerdings ein Irrtum und da will ich drüber sprechen. Die Millenniumserklärung der UNO im Jahr 2000, die hat ja neben Entwicklung und Armutsbekämpfung die programmatischen Handlungsfelder Frieden, Sicherheit und Abrüstung, Schutz der gemeinsamen Umwelt, Menschenrechte, Demokratie und gute Regierungsführung. Die allgemein gestellte Frage, die haben wir hier gestellt, ob das Internet ein nachhaltiger Heilsbringer für die Entwicklungsländer ist, kann erst beantwortet werden, wenn es überall dorthin kommt, wo es heilsam im Sinne dieser Ziele wirken kann. Es gibt dort ein paar Hindernisse, die sich allein schon aus den unterschiedlichen Begriffsfeldern ergeben. In der guten alten Zeit der zwei Kulturen von Charles Percy Snow, ich glaube, manche kennen das noch, musste man nur zwischen Sciences und Humanities unterscheiden. Heute finden die von Mittelstraß beschriebenen Definitionskriege schon zwischen den Bindestrich-Informatikern statt, erst recht zwischen den Bindestrich-Technikern und zwischen den Bindestrich-Ökonomen bis hin zu Bindestrich-Kulturwissenschaftlern. Bei Politik und Wirtschaft kommen diese Hindernisse der Begriffswelten erst recht nicht mehr an. Das Nichtverstehen trivialster Zusammenhänge, ich habe es gesagt, sind eindeutig handlungsleitend. Gar nicht so trivial, wie es scheint, ist die Feststellung. Es gab die Erde und die menschlichen Zivilisationen und Kulturen eindeutig vor den Kabelnetzen und den Funknetzen, also vor diesen ICT. Zur Frage, wohin kommt das Internet, schauen wir mal auf die physikalischen und technischen Infrastrukturbedingungen von Kabel- und Funknetzen. Das ist jetzt keine Sorge, ich habe es sträflich kurz gemacht. Die Physik der Funkwellen gilt für alle Länder der Erde im Norden und Süden gleich. Je höher die Frequenzen eines Funksenders, desto geradliniger breiten sich die Bodenwellen aus. Mittelwellen, das kennen wir vom Radio, haben ein größeres Empfangsgebiet als UKW. Bei Kurzwellensendern werden die Wellen reflektiert von der Ionosphäre. Allerdings tageszeitlich unterschiedlich. Wer Kurzwelle mal gehört hat, merkt, dass es geht so immer wieder weg und so weiter. Aber man kann das empfangen. Hochfrequenztechniken, wie sie also hier so ein GSM-Mobilfunk, also unsere Handys, bis zum breitbandigen WiMAX zum Einsatz kommen, die reichen nur bis zum Horizont. Das sind über Wasser 36 Kilometer. Bis heute, ich glaube, die letzte Zitat habe ich noch Ende 2008 gelesen, glauben Politiker des Nordens, dass man zum Beispiel mit dieser Technik WiMAX, steht drin, die haben eine Reichweite von 50 Kilometer Radius. Und da kann man alles senden. Fernsehen und Internet und alles, das ist universell. 50 Kilometer. Und da habe ich dann doch nachgefragt, das ist also wirklich, das sind keine, das sind Zitate. Ne? Ich habe dann gefragt, wie ist das möglich, 50 Kilometer? Ja, schauen die richtigen Experten nach und sagen, naja, von hohen Bergen aus. Das heißt, von einem, man kann von der Zugspitze zum Watzmann irgendwo wunderbar damit übertragen, aber von der Zugspitze runter auf die Talstation, die 2-3 Kilometer, die reicht es eben nicht. Ja. Da muss man für einen Füllsender hinmachen, weil sich die Wellen eben so ausbreiten. Das heißt, ich habe dann mehrfach sagen dürfen, lasst uns doch das ptolemäische Weltbild wieder einführen. Die Erde ist flach und ist eine Scheibe. Und dann die Berge stören noch ein bisschen, aber dann klappt das natürlich. Zum klassischen Rundfunk noch. Und weil da ein sehr wichtiger Unterschied kommt. Das reine Senden von Signalen, sogar auf derselben Frequenz, kennen wir vom Radio, das klappt hervorragend von hohen Türmen, sogar von weit entfernten Satelliten aus. Nur das Zurücksenden, wie man es beim Internet oder dem Mobiltelefon braucht, ist aufwendig, erfordert neben Energieleistung und Sendeeinrichtungen auch je eine individuelle Frequenz. Also im Radio können wir alle, wie wir sind, das gleiche hören. Aber wenn wir jetzt draufgehen, brauchen wir natürlich eine individuelle Frequenz, sage ich mal, ganz verkürzt, jeder selber. Und das ist natürlich nicht beliebig vermehrbar. In den Statistiken zur Breitbandentwicklung, wer sowas liest, das sieht man dann, hier gibt es unterschiedliche Werte für den Upload und den Download. Und wenn man das sowieso nicht versteht, normalerweise sagt man, ja, das wird schon seine Ordnung haben. Aber damit ist genau das gemeint. Die Erben der digitalen Dividende, das ist die große Diskussion, weil gerade durch die Digitalisierung der Fernsehsignale werden ein paar Frequenzen frei. Ganze Bürgerinitiativen gegen Telekommunikationsbetreiber, die wissen nicht, dass sie eigentlich gegen die real existierende Physik antreten und diesen eingangs genannten großen Technikpionieren mit ihren Gesetzen bitter Unrecht tun. Ich habe jetzt gerade auf dem Kabelforum in Köln, da hat jemand gezeigt, dass DSL im Oktober, dass das Digital Subscriber Loop, also die Digitalisierung über die Telefonleitung, dass das im Oktober einen roten Punkt erreicht, also das sind dann 97% erreicht, und da durfte ich dann unter dem Gelächter fragen, heißt es, dass der neu gewählte Deutsche Bundestag im Oktober und November zusammentritt und das Ohmsche Gesetz von 1823 abschafft? Denn das Ohmsche Gesetz begrenzt tatsächlich diese Signale auf wenige Kilometer, da komme ich gleich drauf. Denn jetzt reden wir mal über Kabelnetze, gilt auch für alle Länder der Erde gleich. Ja, das ist überall gleich, hier in Entwicklungsländern. Man kann individuelle Kupferkabel, das sind zwei Drähte zu jedem Haushalt, das ist unser Telefonnetz, zwei Drähte zu jedem Haushalt mit rund 2 Kilometer Durchschnittslänge verlegen. Das ist in Österreich nicht anders als in Deutschland. Italien hat ein bisschen kürzere, warum weiß ich nicht, 1,4 Kilometer Durchschnittslänge. Und so wurden die Telefonnetze in den letzten 50 Jahren aufgebaut. Wenn man jetzt so ein Digitalsignal über diese 2 Kilometer und darüber hinaus störungsfrei übertragen, also ein Digitalsignal, das wird immer flacher, das heißt, es ist verschleift und irgendwann kann der Empfänger nicht mehr feststellen, war das jetzt gerade eine 1 oder eine 0, ja? Das ist 0,5 und dann gibt es eine Störung. Also dieses Signal wird gedämpft, sagt man da, und Dabei spielt tatsächlich schon sogar eine Rolle, wie dick die kleinen, sind wir wieder bei oben, wie dick diese kleinen Drähte sind. Man hat in Deutschland zum Beispiel vor 10 Jahren aus Sparsamkeitsgründen statt 0,5 mm 0,35 genommen. Ja, und das bedeutet, dass man also nicht mal über diese 2 Kilometer kommt, sondern vielleicht nur über 1000 Meter und ähnliches. Das heißt, dass jemand, der sozusagen auch in der Stadt wohnt, und wir reden gar nicht vom flachen Land und vom Bergbauerndorf oder sowas, jemand, der in der Stadt wohnt, der hat noch einen guten Empfang und schon sein Nachbar 20 Meter weiter, hat den nicht mehr. Geht an die Bürgerinitiative und sagt, das muss doch am Betreiber liegen. Wechselt an den Betreiber, braucht dafür natürlich ein Jahr, bis er gewechselt hat, um dann festzustellen, dass der andere Betreiber derselben Physik unterliegt. In der Phase sind wir gerade fast überall. Das heißt, man muss sich das mal anschauen, wenn ich einfach so ein Kabel liegen habe, müsste ich jetzt alle 2 Kilometer graben oder gucken, wo das liegt, graben und dann Zwischenverstärker einsetzen. Alle 2 Kilometer. Das heißt, das würde sich jedes Mal, auch das sei gleich gesagt, würde sich jedes Mal eine Verdoppelung des Preises ergeben. Nicht wegen der Kabel, das bisschen Kupfer oder was da ist, das ist nicht, aber man muss ja graben. Allein wenn ein Mensch ausrückt und mal zum Nachmessen kommt, kostet es in Deutschland 45 Euro. Ja, mal 20 Millionen Haushalte, locker gesprochen, ist ganz schön viel Geld und da ist noch nichts passiert. Bei den Luftkabeln, wir werden da vielleicht nachher, ich habe vorher entdeckt, da sind ein paar Bilder dabei, Luftkabeln, also die werden nicht mehr im Boden vergraben oder in Rohre gepackt, sondern die werden einfach durch die Luft sozusagen gezogen. Und nicht nur in vielen Entwicklungsländern, sondern auch in dicht besiedelten Ballungsgebieten in Japan haben die es zum Teil gemacht. Da spart man sich natürlich diese rund 80% Kosten der Verlegungsarbeiten. Also wenn Sie diese großen Millionensummen auch hören, auch in Österreich werden jetzt welche für die Breitbandverkabelung ausgegeben. Das ist leider, muss man sagen, weil ich bin in der Wirtschaft, das ist nicht für die Kabelausrüster, für die Alcatels und Siemens, Nokias und wie sie alle heißen, sondern das ist tatsächlich ein Konjunkturprogramm für den Tiefbau, ja, im ganz Wesentlichen, zu über 80%. Man muss das einfach nur, man muss das nur wissen, aber diese freihängenden Kabel, die man irgendwo zwischen den Häusern oder wo immer das hin muss, hinhängt, die sind natürlich auch relativ einfach zu entfernen. Ich habe es selbst mal in der Publikation kurz beschrieben, ich habe es selbst mal erlebt in Lima auf der Hauptstraße, mir ist der Knopf abgegangen an der Jacke und ich bin jetzt zu so einem Modeschmuckmacher da hingegangen und habe gesagt, kannst du mir da mit dem Draht den Knopf wieder dran machen, der geht ja nie wieder ab, ging auch nie wieder ab. Also, dann habe ich gesagt, wo hast du einen schönen Draht? Er sagte, ja, der hängt vor der Stadt dazwischen, so Stangen. Ja. Ich habe dann die Anekdote, müssen Sie mal gestatten, ich habe dann jahrelang oder jahrzehntelang immer wieder erzählt, ja, wir brauchen deswegen Glasfaser, weil damit fängt keiner was an. Ja? Damit kann man keine Knöpfe ernähen. Ja? Die klaut keiner. Bis mir Alcatel-Kollegen gesagt haben, uns haben sie gerade vor 2 Monaten, das war vor 3 Jahren etwa, 4 Jahre, uns haben sie 37 Kilometer Glasfaserkabel ausgegraben, sogar ausgegraben wieder. Was machen die denn damit, um Himmels Willen? Dann sagt er ganz einfach, die Glasfaser ist uninteressant, aber die ist Teflar beschichtet. Ja? Dann macht man 1 Meter lange Stücke, geht an den nächsten Webstuhl und macht eine schusssichere Weste für den nächsten passenden Krieg dafür. Ja? Das heißt, die Dinger sind, es ist einfach Fakt, ja? Nicht mal das ist sicher. Also diese Dinge können entfernt werden. Wir reden also davon, es geht nicht bloß darum, die Dinge einfach zu verbuddeln, sondern da gehört gleich noch sehr viel mehr dazu. Diese Option, also Zerstörung oder Diebstahl, die gibt es also, wenn man sie wie die Kupferkabel verlegt, gilt der höchste, der Kostenanteil ist und bleibt immer der eigentliche Kabelnetzbau, auch wenn, was Sie vielleicht einfach sich mit überlegen können, Bauarbeiter natürlich in der dritten Welt, sagen wir es mal so, billiger sind als hier, aber das und das Ganze drumherum ist der größte Kostenblock. Da kommt der Ausdruck, vielleicht haben Sie es schon gehört, der Ausdruck Dirty Last Mile, da meinen manche, das sei jetzt noch ein Zitat, ich habe sogar nachgeguckt, das ist ja die verflixte letzte Meile, die zum Teilnehmer geht, aber das heißt wirklich dirty, schmutzig, das heißt, dass wer gräbt, verliert, das heißt also, das Graben, das eigentliche Vergraben von Kabeln kostet das große Geld und deswegen ist es dirty. Und deswegen werden unter anderem funktechnische und andere Alternativen gesucht, um sich dieses Graben und auf gut Deutsch dieses Geld, diese Ausgaben zu ersparen und macht das zusammen. Diese Herleitung, und ich habe gesagt sträflich kurz, ist die am wenigsten falsche Erklärung für die Tatsache, dass die Teilnehmerkabelnetze, also da, wo wir alle so dranhängen in unseren Haushalten und damit ein technisch vergleichbares Breitbandangebot in allen Ländern der Welt auf Ballungsgebiete beschränkt sein wird und bleiben wird. Der ländliche Raum beginnt schon in einem kleinen, dicht besiedelten Land wie dem unseren in den Vororten der Städte. Umso entschiedener gilt, dass es in den Flächenländern wie Brasilien, Kasachstan, Nigeria keine solchen Leitungsnetze mehr in der Fläche, ob auf flachen Savannen oder auf Bergeshöhen, geben wird. Wer heute kein Festnetz hat auf der Welt, kriegt keins mehr. Das gilt mit entsprechenden Einschränkungen auch für die Mobilfunknetze, denen übrigens völlig zu Unrecht nachgesagt wird, sie können eine vergleichbare Qualität, ja, der Datenkommunikation wie die Kabel liefern. Da tut man ihnen völlig Unrecht, das können sie nämlich nicht. So gut wie Kabel kann man in der Luft nicht machen. Früher wurden die, haben mir Kollegen, tolle Kollegen erzählt, früher wurden Nachrichtentechniker mit der Maxime erzogen, wenn du irgendein Signal hast, ja, tu es nur in die Luft, wenn es unbedingt notwendig ist. Ja. Also bei Mobiltelefonen, da kann man nicht ein Kabel in einem Auto herziehen. Aber wo du eine Möglichkeit hast, ein Kabel zu machen, mach ein Kabel. Ja, weil nur da die Übertragungsqualitäten einfach gut sind. Aber alle computergestützten Netze, und das ist das Problem, sowohl der Kabel wie auch dieser letzten Überbrückung durch Mobiltelefone, die brauchen wie alle computergestützten Systeme, wir haben keine anderen mehr im Prinzip auf der Welt, die brauchen auch noch Strom. In manchen Ländern, heißen Ländern zum Beispiel, brauchen die auch noch Strom für die Klimaanlagen. Sonst funktionieren diese Dinge gar nicht, die bei uns noch einigermaßen ohne Klimaanlage funktionieren. Das heißt, man muss mal sehen, dazu gehört also, wenn man diese Zentralen hat, wo da vermittelt wird, dass der eine mit dem anderen verbunden wird, das ist jenes. Die brauchen also nicht nur eine Infrastruktur für Strom und Klimatisierung, um es klar zu sagen, da gehören auch Tag- und Nachtwächter dazu. Auch das haben mir Alcatel-Kollegen, die sind da sehr aktiv in Afrika, berichtet, dass eine Solaranlage zum Beispiel, ja, die man darauf einrichtet, haben die mich gefragt, how long do you think this will last? One night. Und dann ist es weg. Das heißt, die Solaranlage wird abgebaut, kann auf dem nächsten Flohmarkt im südlichen Afrika, im nächsten Flohmarkt sofort wieder gekauft werden, auch einigermaßen preisgünstig. Und dann kann man sie wieder draufbauen. Das heißt, hier muss man wirklich sehen, und das ist jetzt keine Beschimpfung, das ist einfach so, hier sind kritische Infrastrukturen gegeben. So, die beiden Autoren, die ich schon vorher zitiert habe, sagen trotzdem, wir müssen, und ich nehme immer beim Zitieren immer die Besten, die zu finden sind, und die beiden sind gut, aber die sagen, wir müssen in der Entwicklungspolitik diesen ländlichen Raum, ja, weiterhin sehr stark unterstützen. Sie haben jetzt gerade gehört von mir, dass das eigentlich ja nur in den Ballungsgebieten ist, aber die sagen, die beiden Autoren sagen, in den ländlichen Raum, und dann kommen sie mit dem schönen Satz hinterher, und besondere Bedeutung kommt dem geplanten ostafrikanischen Unterseekabel, ISSI oder so, wie das Ding heißt, bei. Aber die Frage, wie Sie stellen sich gerade Afrika vor, wenn da im Osten ein Unterseekabel geht, ja? Ich meine, das kommt vielleicht irgendwo nach Mombasa, das ist die Hafenstadt, das kommt vielleicht noch nach Nairobi weiter, aber wie das in irgendeine Provinz in Kenia kommen soll, ja? Das ist das, was ich sage, da kommt es eben nicht hin. Das heißt also, das Unterseekabel hat mit dem, was wir da besprechen, unter dem Motto flächendeckend das Internet hinzubringen, überhaupt nichts zu tun. Also wirklich überhaupt nichts zu tun, außer dass es Dinge antransportiert. Also ob das die Signale per Glasfaserkabel in diesem Fall unter Wasser ankommen oder vom Satelliten kommen, ist wie gesagt, es ist besser unter Wasser, aber hat damit nichts zu tun. Der menschliche Erfindergeist sucht nach Auswegen. da macht das MIT in den USA oder die Software-Genies in Bangalore in Indien, die haben da tolle Einfälle. Ein Laptop mit Handkurbel schafft lässig auch eine Funkverbindung zu einem WLAN, also in Ländern, wo einfach kein Strom da ist, zu einem WLAN, so wie es hier eins ist, ja, schafft es eine Verbindung. Aber dieses WLAN wiederum, ja, das WLAN wiederum muss ich ja weiter verbinden. Und das hat noch keiner sich überlegt, auch in Indien nicht. Da müsste eine ganz große Kurve sein, um jetzt wiederum das WLAN zu verbinden. Das heißt, da muss man also bei allem Faszinosum muss man sagen, das ist prima, wenn wir hier sozusagen mit Handbetrieb uns hier untereinander vernetzen können. Ja, aber irgendwo wollen wir auch raus und da brauchen wir noch was anderes. In Indien fahren zum Beispiel, weil es nicht möglich ist, die Dörfer und kleineren Städte zu vernetzen, fahren dort Lastwagen. Die haben eine Satellitenempfangsanlage drauf und die kommen dann ins Dorf zum Beispiel von 16 bis 18 Uhr. In der Zeit können sich die Leute einloggen, wie es so schön heißt, machen ihre E-Mails, gucken ins Internet und dann 18 Uhr ist rum. Ja. Ich habe gefragt, und wo parken eigentlich die Lastwagen in der Nacht? Weil rund um die Parkplätze dieser Lastwagen, könnte man sich vorstellen, könnte man sogar die ganze Nacht noch Internet gucken. Ja, ist ja stundenlang an derselben Stelle. Diese mobile, ich habe das jetzt vielleicht ein bisschen zu fast spöttisch dargestellt, aber das ist wirklich eine, gehört auch ein bisschen zu, ist besser als nichts. So kommt wenigstens das Internet und kommen andere Dinge sozusagen wenigstens für ein paar Stunden ins Dorf. Kleiner Schönheitsfehler ist, dass die alle noch mit Diesel betrieben werden, die Lastwagen. Aber irgendwann kommen da sicher auch Solarzellen und dann geht das. Aber dann gibt es, und das ist der Punkt, man darf natürlich das Internet nicht für sich alleine betrachten, wenn es um die segensreiche Wirkung von diesen Techniken für die Entwicklung geht. Wir müssen mal ganz anders schauen, wie das zum Beispiel mit der Grundversorgung mit Radio aussieht. Was war da die Idee in diesem Fall der Väter der bundesdeutschen Verfassung, also von Herrn Chiemsee 1949? Die haben aus der Erfahrung der Hitlerzeit heraus und vor allen Dingen in diesem Fall der Goebbelszeit, haben die gesagt, wir müssen wirklich einmal verhindern, dass irgendjemand einen Hebel umlegen kann und alle das Gleiche empfangen, nur noch eins empfangen. Ja, das ist wichtig. Und das Zweite, was sehr wichtig ist, wir müssen die Möglichkeit schaffen, dass man, ich sage es mal im Klartext, dass man auch Radio London hören kann. Also sozusagen, dass man eine Meinung von draußen hört, Radio London. Ja? Und hat ja damals Bastel gegeben, es hat für Radio London hören stand zum Teil hohe Gefängnisstrafen. Und ich habe es nie in der Quelle gesehen, aber bis hin zu Todesstrafen, bis zur Todesstrafe, nur weil man Feindsender gehört hat. Also das war wirklich ein, das habe ich noch von Carlo Schmid auch selber gehört, das war ganz tief sitzend drin und dann wurde, das muss immer noch möglich sein. Ja? Nehmen wir auch mal hin, das ist ja auch sehr plausibel, dass man diese Freiheit hat. Vor 25 Jahren noch haben wir auch mit dem Entwicklungsministerium da schon richtig diskutiert, sogar auf einer Veranstaltung, ob es nicht besser sei, den Entwicklungsländern Mittelwellensender zu geben. Erstens, weil die weniger Energie brauchen, weil die weiter gehen und weil die entsprechenden Endgeräte, also Transistorradios nur mit Mittelwelle, weil die billiger und günstiger sind. Ja. Aber stattdessen hat man eben, so ist es halt nun mal auch in der dritten Welt, UKW, ja, Ultrakurzwelle, gebaut. Und man muss ja auch wirklich sagen, und das meine ich jetzt so, wie ich sage, für Musik, für das, weil das Hauptargument war, pass auf, wenn irgendein gütiger Staatschef oder was weiß ich wer einem Mittelwellensender sozusagen die Unabhängigkeit entzieht, dann ist es egal, ob der ein Mittelwellensender oder ein Ultrakurzwellensender ist. Ja. Da wird die Redaktion einfach dran gemacht, also es hat keinen Sinn. Und deswegen hat man UKW genommen und für Popmusik ist das auch in der Tat qualitativ besser. Und da kann man diese eingestreuten Ansprachen des geliebten Regierungschefs viel besser ertragen. unabhängige ausländische Sender sind in Entwicklungsländern nur über Kurzwelle empfangbar. Wikipedia weiß, durch die Einführung der Satellitenkommunikation ist die Bedeutung der Kurzwelle für die Seefahrt stark zurückgegangen. Ja. Das Internet als Informationsquelle ist eine starke Konkurrenz für viele Rundfunksender auf Kurzwelle. Weiterhin große Bedeutung hat die Kurzwelle in den infrastrukturell weniger entwickelten Gebieten der Erde aufgrund des mangelnden Verfügbarkeit bzw. hohen Kosten für andere Informationsmittel. Eine wichtige Informationsquelle ist der Kurzwellenrundfunk in geschlossenen Gesellschaften mit staatlicher Zensur der Massenmedien. Ein weiterer Vorteil ist die Unabhängigkeit vom Stromnetz, da Weltempfänger meist mit Batterien betrieben werden können. Wikipedia. Abgesehen davon, dass die Kurzwelle nicht als Rundfunkmassenmedium für die Seefahrt benutzt wurde, also es ging da nicht ums Radio hören, sondern da geht es ums Funken. Ja. Das wurde natürlich jetzt durch Satellitentelefon und Ähnliches ersetzt. Schiffe haben ja auch ein bisschen Energie, die können also sehr wohl über Satelliten funken. Abgesehen davon, dass in den Ländern des Nordens die Kurzwellennachrichtensendung, ich wette, hier ist niemand, der irgendwo, also wenn er nicht weit weg war, in den letzten paar Jahren irgendwo mal eine Kurzwellennachrichtensendung von irgendwoher gehört hat, also mit dem Weltempfänger. Abgesehen davon, dass in armen Entwicklungsländern, also in den ärmsten ganz bestimmt, der Weltempfänger nicht in jeder Hütte steht. Ja? Also kleines Sony-Weltempfänger, wo man wunderbar Kurzwelle empfangen kann. Aber es ist zutreffend, dass dieser Rundfunkempfang von unabhängig, womöglich demokratisch gefärbten Sendern die Freiheit sozusagen über die Grenze ins Land holen kann. Aber aufgepasst, diese Funktion kann das Internetradio, das Internet-TV nicht mehr erfüllen. Denn der gütig und allseits geliebte Regierungschef kann im Internet nicht nur nachprüfen lassen, welches Radio- und Fernsehprogramm gerade per Streaming empfangen wird. Er kann sogar auch nachprüfen lassen, ob in einem Haushalt oder einer Hütte seine abendliche Rede an sein Volk auch wirklich eingeschaltet ist. Ja, sagen wir, weil wir Rechtsstaatsgewohnte sind, aber der kann ja nur feststellen, welches Gerät welche Sendung empfängt. Aber das lässt keine Rückschlüsse auf die natürliche Person zu. Das ist vor Gericht nicht verwertbar, das Gerät, das empfängt. Ja. So denken wir, so denke ich, so denken Sie. Es ist für uns schwer vorstellbar, dass etwas, was bei uns zu einer Verfahrenseinstellung vor Gericht führen würde, in vielen Ländern zum außergerichtlichen Verschwinden ganzer Familien ausarten könnte. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe mal zufällig den Putsch in Chile als Augenzeuge miterleben dürfen. Wenn kein Recht mehr da ist, dann sind unsere Maßstäbe einfach außer Kraft gesetzt. Wir übersehen trotz und wegen jahrzehntelanger Diskussion über Datenschutz und Datensicherheit leicht, dass alle unsere computergestützten Informationsnetze, also alles, was wir da heute haben, ja, prinzipiell nur in Rechtsstaaten und Demokratien erträglich sind. Wegen der Diskussion will ich die zugespitzte These wagen, dass alle unsere diesbezüglichen Techniken dem Millenniumsgebot Kapitel 5, Menschenrechte, Demokratie und gute Lenkung entsprechend, einer ähnlich scharfen Exportkontrolle wie Kriegswaffen unterzogen werden müssen. Auch mir als bekennendem Innovationsjunkie fällt es schwer, diese Frage heute ausgerechnet hier in der Kulturhauptstadt aufzuhören. Aber wenn ich sehe, was ein Missbrauch von Dateninformationen selbst in demokratisch-rechtsstaatlichen Welten stattfindet, wage ich mir nicht vorzustellen, was mit Hilfe des Internet und anderer Datennetze in diktatorischen Schurkenstaaten mit den Menschen geschehen könnte. Wer in diesen Ländern weiß denn schon, dass eine einzige SMS über Mobiltelefon mit 140 Zeichen an Twitter.com die exakte Lokalisierung samt anschließender Festnahme ermöglicht? Wer weiß, dass sein gütiger und von allen geliebter Staatschef nicht die Festplatte des Handkurbel-PCs, sondern nur den E-Mail-Verkehr auf abweichende Meinung oder überhaupt auf nicht erwünschte Adressaten untersuchen und mit allen Konsequenzen ahnden lassen kann? Dieses Beispiel, ich gucke mal gerade nach den GSM-Tracks in meinem Mobiltelefon, das sagt im Moment, dass wir in der Location Area Code 5000 sind, von der nächsten Zelle 7 und von der anderen 3 wechselt gerade. Ich bin also etwa auf 10 Meter bestimmbar. Das ist deswegen nicht schlimm, weil das steht sogar in meinem Kalender, dass ich jetzt hier bin. Kann also jeder wissen. Aber jetzt, also wir haben, wie gesagt, kein Problem damit, jetzt festzustellen, dass der Besitzer dieses Telefons jetzt gerade hier im Kepler-Salon sitzt. Aber jetzt übernehmen Sie es einfach mal und sagen Sie, diese gleiche Technik, die bei uns im Griff ist, ja, hat natürlich ein Janusgesicht, wenn wir die in so ein wenig demokratisch entwickeltes Land tun, wo es keine Rechtsstaaten gibt. Dann muss man einfach sagen, eigentlich müsste dann zuerst die Demokratie kommen und nicht mit dem Medium sozusagen die Demokratie. Das heißt, wer hier meint, er könnte mit einer SMS ein bisschen Opposition machen, Sie verstehen. Wir werden sicherlich diesen Konflikt, der ist natürlich im Moment deswegen unauflösbar, weil dieses selbe Internet Chancen für Wirtschaft und Entwicklung bietet und nicht bloß für eine nachhaltige Wirtschaft an und für sich, sondern übrigens auch den Schutz einer sich entwickelnden Wirtschaft. Eine Schwäche des Internet, nämlich seine inhärente Unsicherheit, macht es mit Hilfe dieser vielleicht sogar ungewollten Transparenz zu einer starken Waffe gegen Korruption. Gegen Korruption, das ist ein Grundübel der Weltwirtschaft. Abgesehen von kriminellen internationalen Hackerbanden, die mit der Netzunsicherheit ihr räuberisches Tun verrichten, gehen organisierte Kriminelle oder Terroristen dieser modernen Netztechnik aus dem Weg. Kein Mafiaboss, kein Terroristenchef hat jemals ein Handy besessen oder gar mit sich geführt. Der Terrorpilot vom 11. September fiel vorher im Studentenheim in Hamburg. Deswegen, auch weil er nicht mal ein Telefon in seinem Zimmer haben wollte. Ja, der ist immer zur Telefonzelle gegangen. Einer von rund 20 Terroristen, oder wie viele waren es? 20, 25 Terroristen vom 11. September. Einer hat es gewagt, seinen Flug über Internet zu bestellen. Alle anderen machen das. So, wie gesagt, Terroristen, Mafiabosse und so weiter, die haben diese Dinge gar nicht. Und das ist der Grund, warum manche auch hier in der Diskussion oft nicht die Reaktion der Amerikaner verstehen, dass die ausgerechnet meinen übers Internet. Ja, also die Hauptschulden kriegt man damit ganz bestimmt nicht. Eher andersrum, es klingt ein bisschen zynisch, man müsste aber alle Leute untersuchen, die aus irgendwelchen Gründen kein Handy und keinen solchen Anschluss haben. Da wären die dabei, aber da wären auch welche dabei mit Schlapphüten und das will man vielleicht auch nicht. Es wird für diese harten Rahmenbedingungen in Entwicklungsländern keine spezielle ICT geben. Wir sind weltweit in der Phase, dass wir über verschiedene neue Computernetze, Spezifikationen, das heißt Anforderungen, wie müssen denn die aussehen, damit man solchen Missbrauch nicht machen kann, oder noch anders ausgedrückt, wie können wir die Vorteile des Internet, die es ja gibt, ja, wie können wir die steigern und zugleich die Nachteile minimieren, dass eben so etwas anderes passiert. Diese Diskussionen sind nicht so arg, die sind auf einem guten Weg, aber über die nächsten 20 Jahre oder mehr gerichtet und wer denkt schon noch so langfristig. Die eingangs erwähnten 16 Google-Satelliten, die Feststellung, natürlich kann man über diese Satelliten, kann man da irgendwo Provinzen oder irgendwas versorgen, in Savannendörfern, aber da kommt das Internet etwas langsam, etwas qualitätseingeschränkt und wetterabhängig übrigens auch. Das kommt immerhin auf die Dörfer. Ja? Und das sind Initiativen, vielleicht können wir nachher mal kurz reinschauen, bis CoolNet Africa, da sind die erstmal glücklich. Aber um das klar zu sagen, auch das Ziel von solchen großen Bildungsbewegungen, die sehr stark mit neuer Kommunikationstechnik zu tun haben, da ist nicht gemeint, dass da, und das sehen wir vielleicht noch im Bild, mit One Laptop for a Child, also jedes Kind sollte einen Laptop bekommen, dass da gemeint ist, dass da Laptop-Schulen sozusagen, Computerschulen entstehen, ohne Lehrer. Das haben wir vor über fast 15 Jahren schon mit den Gründern von School in Africa, mit Shafia Isaacs besprochen. Damals haben allen Ernstes selbst Ostküstenamerikaner, und das sind ja bei aller Freundschaft, das sind ja die Zivilisierteren der beiden Hälften, ja, oder drei Hälften der in den USA, selbst die haben gesagt, man könnte eigentlich das wieder so vorstellen, wir stellen das Wissen der Welt ins Internet und der junge Mensch fängt erstmal an, selbst zu lernen. Und wenn er sich dann bewährt und wenn er das kann, dann verdient er sich einen Lehrer, denn Lehrer sind teuer. Und die anderen brauchen, das war eine ernsthafte Diskussion, natürlich kaum schriftlich nachlesbar, das haben ja Gastwissenschaftler erzählt, die da drüben waren, sehr glaubhaft erzählt und gesagt, ja, ich meine, warum muss man eigentlich so etwas Teures wie ein Lehrer und eine Schulausbildung für Leute geben, die nachher Pizzabäcker sind oder Einpacker im Supermarkt? Das hat mich etwas fatal an ein Plakat erinnert, das ich im Studium mal gesehen habe, aus Polen, unter dem Motto, der Pole ist während der Besetzung, der Pole ist nur im einfachen Lesen und Schreiben zu unterrichten, mehr braucht er nicht. So ähnlich klang mir das, also sind wir Deutsche vielleicht ein bisschen sensibler als andere. Aber das ist klar, das ist gerade für die modernen Afrikaner nicht die Alternative, die sind also nicht so verblendet und sagen, das machen wir, sondern hier geht es eher darum, dass die Lehrkräfte, die haben zum Teil wirklich kein Unterrichtsmaterial, ja? Und die wollen das tatsächlich versuchen, sich zusammenzustellen, und es geht einfacher als auf andere Wege. Also es ist mehr für die, jetzt übertrieben ausgedrückt, für die Lehrerfortbildung, ja, als für die einzelnen Kinder. Die Kinder haben noch bis auf Weiteres den Laptop als Ersatz für eine Schreibmaschine. Klammer auf, man muss lesen und schreiben können, wenn man ins Internet will. Die haben vielleicht noch als Ersatz für ab und zu mal auch ins Internet gehen zu können. Aber das sind noch nicht dieses, was man meint. Also Internet für alle, das spielt da keine Rolle. Die ganzen Länder, die da betrachten, selbst diese fortschrittlichen, also in dieser Hinsicht sehr fortschrittlichen Länder im südlichen Afrika, haben gar nicht die Programme, um programmierten Unterricht oder was zu machen. Ja? Zumal das, was ja im Internet ist, das meiste ist ja mittlerweile sehr chinesisch, aber das andere ist Englisch. Damit fangen die in Südafrika natürlich nichts an. Ich will deswegen eigentlich mit diesem Punkt vielleicht noch die Nebenbemerkung, natürlich ist es gut, wenn Computerskills, also Computerfähigkeit mit dem Zeug umzugehen, es ist ja nur eine Behauptung. Es ist eine Behauptung, die auch meine lieben Freunde und Kollegen der Industrie seit vielen Jahren aufstellen, weltweit übrigens, nicht bloß weltweit, dass die Sachen immer bedienbarer werden. Das ist deswegen ein Glück, weil die Leute, die es bedienen, wenn irgendwas nicht klappt, suchen die Schuld bei sich selbst. Ja? Denken Sie mal an sich, wenn Sie irgendwas am Computer oder am Handy nicht können, dann fragen Sie sich, bin ich zu blöd? Ja? Und zwar altersunabhängig, ja. Dass das Ding blöd konstruiert sein könnte, ist, wir haben bei der Gründung unserer Stiftung übrigens haben wir gesagt, es wäre doch ein tolles Ziel, wenn man programmierbare Videorekorder hätte. Also programmierbar, nicht einschalten, ausschalten, das kann jeder, aber so programmieren, morgen Abend die Nachrichten senden, übermorgen das. Ja. Nach 30 Jahren Bemühungen, weltweit inzwischen ist ja in Ostasien entwickelt, haben wir nicht programmierbare DVD-Rekorder. Nur mit dem Unterschied, dass wir die Videokassette noch einfach aus einem Pappkarton rauskommen holen. Jetzt müssen wir mit einer Zange eine DVD aufschneiden, was nicht ganz einfach ist. Also, das ganz klar. Nochmal, in den großen Städten, und das ist mit und ohne Computerskills, in den großen Städten, Metropolen und Entwicklungsländern wird dieses Internet eine bei uns vergleichbare Rolle spielen, aber das kann natürlich was anderes unterstützen, nämlich die Landflucht, die wir ja oft beklagen, dass die alle in die großen Städte zusammenströmen. Das ist klar, aber da gibt es andere Trends, die das machen. Die digitale Spaltung zwischen diesen Metropolregionen, also dort, wo Ballungsgebiete sind, und den ländlichen Räumen, den großen Ländern, der wird sich auf jeden Fall, der wird schärfer sein als die zwischen Nord und Süd, das ist jetzt schon klar. Und das hat, wie ich versucht habe zu zeigen, mehr mit der Physik als mit der Politik zu tun, also mit guter oder schlechter Politik. Es gibt keine gute und schlechte Physik, es gibt nur eine. Nachhaltig gut, und das war meine Aussage, kann als Prädikat für alle Anstrengungen wohl nur dann gegeben werden, wenn es zu einer parallelen Entwicklung auf den anderen Millenniumszielen kommt, insbesondere bei der Entwicklung der rechtsstaatlichen Demokratie in der Zivilgesellschaften. Das ist also kein Zauber- oder Hexenmittel, was wir hier haben. Das Ziel ist nicht ganz unumstritten, und das ist vielleicht doch noch das Bedenkliche als CODA hier. Das ist mit Geldausgeben verbunden, dieses Ziel zu erreichen. Und es könnte in der augenblicklichen Finanzkrise an Priorität verlieren, denn bei aller Innovations- und Internetbegeisterung gilt doch die Erkenntnis, und das muss man nicht bloß als Lippenbehauptung sagen, gegen akuten Hunger, und der scheint im Moment wieder in größerem Maße auszubrechen, Entwicklungsländer, da hilft auch keine Kommunikation- und Informationstechnik. Aber vielleicht hilft sie, wenn diese Nöte wenigstens weltweit bekannt werden, weil das bewegt manchmal was, und deswegen würde ich sagen, die gültige Aussage ist besser als nichts, und dann ist es nachhaltig gut. Herzlichen Dank. Tut mir leid.
Gewaltbeladen mit Informationen. Wie erklären Sie sich denn, dass Leute, die an sich vom Fach sind, immer wieder versuchen, oder sind Leute nicht vom Fach, warum überspringt man sozusagen die Problematik der physischen Gegebenheiten so gerne in der Formulierung von solchen Entwicklungszielen?
Vielleicht, weil wir es irgendwo alle zusammen verlernt haben, nochmal gesagt, weltweit mit Begriffe eindeutig zu erklären, was damit gemeint ist. Wer heute von Breitband redet oder von Internet, muss eigentlich erstmal 5 Minuten erklären, was meinst du genau, wenn du jetzt Internet sagst. Ja. Das heißt, wir haben eine Unschärfe der Begriffe, was auch dadurch kommt, dass immer wieder neue Begriffe, ich habe so ein bisschen abschätzig vorher die Kürzel da genannt, ja, der AQFI, der Abkürzungsfimmel. Das heißt, das ist zunächst mal eine tiefgreifende, weltweite Kommunikationsstörung, die mit der Sprache selber nichts zu tun hat. Es ist eine Kommunikationsstörung, weil wir erst feststellen müssen, was der andere eigentlich darunter versteht. Die Kommunikationsforschung hat zum Beispiel, es gibt ja auch konkrete Ergebnisse, haben wir festgestellt, dass es das, was der Sender sozusagen, was jemand sagt und was er meint, ja, das ist eine Sache. Was der andere darunter versteht, ist dessen hundertprozentige Freiheit. Das heißt, ein und derselbe Satz von mir gesprochen wird hier auf 10 unterschiedliche, vielleicht auch bloß auf 5, aber es wird von jedem auf eine unterschiedliche Weise verstanden, weil er mit einem anderen Kontext, mit einem anderen Vorwissen kommt. Ja. Und das ist, das kriegen wir, hat ein bisschen was von Babylon, das kriegen wir nicht in den Griff. Das heißt, und das meinte ich zu Beginn mit dem PowerPoint-Konsens, dass wir uns natürlich sofort einig sind, Friede, Freude, Eierkuchen. Da sind wir uns sofort einig. Und das klappt heute tatsächlich, weil man in der Kürze, und auch das ist natürlich eine Klage, die eigentlich selbstreferenziell ist, man kann in der Kürze nur noch sträfliche Verkürzungen bringen und wir haben die Zeit nicht mehr. Wir haben die Zeit nicht mehr, Dinge zu tun. Zweite Erklärung, wenn ich die gleich hinzufügen kann. Das ist der Wert des Wissens als solcher. 1957 hat David Riesman, Soziologen in den USA, eine wichtige Untersuchung gemacht, ja, die einsame Masse, the lonely crowd. Und da hat er unter anderem einen Typus beschrieben von einem Menschen, der ist ein sogenannter Informationssammler, schlechte Übersetzung, im Englischen heißt es Information Dopster, also Dopster, ja, also so ein Informationssüchtiger. Das ist jemand, der, was weiß ich, beispielsweise Nachrichtensendungen und guckt dem gleich einen anderen Sender am Abend und liest an der Zeitung nochmal nach, ruft noch jemanden an und sagt, wie ist das und so, ja, um nur mit einem Ziel, um am nächsten Tag oder wann auch immer mit seiner Peer Group in der Schule, am Arbeitsplatz, das wiederzugeben und Schulterklopfen zu kriegen und sagen, Mensch, du weißt aber viel. Jetzt seien wir mal ehrlich. Wenn zu Ihnen morgen irgendjemand kommt und sagt, ich habe mir gestern Abend die Nachrichtensendung angeguckt, dann im anderen Programm habe ich es nochmal verglichen, ich habe das gemacht, dann habe ich ins Internet gegangen, ich habe es in Wikipedia nachgelesen, dann habe ich nochmal die Spätnachrichten angeguckt, um mal wirklich ganz objektiv informiert zu sein. Und ich habe noch 2 Leute angerufen, ob sie was zu dem Thema wissen. Spätestens dann können Sie diesem Menschen, wenn es ein Kollege ist oder ein Familiär, können Sie was noch sagen, okay, soll man eine Adresse von einem Arzt geben, du bist ja nicht mehr ganz dicht. Das heißt, behandlungsbedürftig. Das heißt, sehr hart ausgedrückt, heute bekommt niemand mehr für so ein Wissen, ein sogenanntes Wissen, Schulterklopfen, außer bei Wer wird Millionär oder solchen Quiz-Sendungen. Und selbst da kann man ja bekanntlich noch raten. Man bekommt kein Schulterklopfen mehr. Und da kann man natürlich drüber nachdenken. Ich wäre für Widerworte hier sehr dankbar, wenn es irgendwo gäbe. Ich habe mal den Spaß gemacht und gesagt, wenn wir heute den Satz formulieren und sagen, er wusste zu viel, dann denken wir an jemanden, der von der Mafia mit so einem Betonblock im Meer versenkt wird. Denken nicht an irgendeinen tollen universalen Professor oder sowas, der er wusste zu viel, das ist schon fast ein Schimpfwort geworden. Unter anderem, es wird nicht bestraft, des Verhaltens. Es geht eben auch kürzer, man kann sich einfacher verständigen im Alltagsleben. Also ein bisschen böse.
Zu dem Thema Kommunikation und Missverständnisse. Haben wir jetzt gedacht, also wenn wirklich diese zweite Hälfte der Menschheit das Internet hätte, könnte die überhaupt irgendwas damit anfangen? Weil man braucht ja ein ziemlich hohes Bildungsniveau, um das überhaupt zu verstehen, zumindest das, was dann irgendwie einen Nutzen hätte. Also ist das nicht nur, ich glaube, das ist nicht nur ein technisches Problem, sondern auch einfach von, weiß nicht, wie man sagen soll, Bildungsproblem, das man lösen müsste, um diesen Digital Divide irgendwie überbrücken zu können.
Ja, die Frage ist durchaus richtig und unterstützt auch meinen Eindruck, dass wir bei aller Bejahung von Fortschritt, und natürlich will man da nichts vorenthalten oder sonst was, natürlich die in diesem Fall den Entwicklungsländern, dass man das, was ich gemeint habe, parallel Dinge entwickeln muss. Ich bin ja sogar noch ein Stück weit gegangen und habe gesagt, wenn nicht parallel sich andere Infrastrukturen entwickeln, unter anderem Rechtsstaaten und sowas, ja, dann sind die Dinger sogar gefährlich. Ich habe hier erstmal so gesprochen, die müsste man fast unter Exportkontrolle stellen, ob man die in solche Länder tun kann. Also absolut richtig. Nichtsdestotrotz ist es so, dass immer wieder diese etwas aufgesetzten Dinge, jetzt verkabelt euch erstmal, ja, oder vernetzt euch erstmal und dann wird der Rest schon kommen. Wenn der das falsche Leitbild hat, zum Beispiel so ein Leitbild und ein Motto, also jetzt auf uns übersetzt, wozu in die Schule gehen, man kann doch in Wikipedia alles nachlesen, das wird schon jeder selber wissen, das wäre sicherlich der falsche Weg. Und nochmal, sehr vieles, da bin ich jetzt wiederum das Gegenteil eines Verschwörungstheoretikers. Das ist alles nicht irgendwie perfide und überlegt, sondern es ist halt so dahingesagt. Wird eine Überschrift formuliert und da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, wie wir selber, was sich bei uns auch da entwickelt hat, hinsichtlich begrifflicher Klarheiten. Wir haben in Deutschland, das haben Sie ja auch, vor 3 Tagen kam eine Meldung, erste Mensch-zu-Mensch-Infektion in Deutschland mit der Schweinegrippe. Da muss man überlegen und sagen, na gut, vorher waren es Menschen und Mexikaner. Aber wo hatten es die Mexikaner her? Hatten sie direkt von den Schweinen? Oder wie? Also steht in dem. Und ich rede hier nicht von irgendwelchen 0815, ich rede von Spiegel Online, also hervorragend gemachte moderne Medien. Passt halt die Zeile. So, wenn Sie es mal anschauen, man ist damit sehr viel mehr zufrieden. Das ist das, was ich gerade meinte mit der Nachfrage. Ja? Und jetzt kommt der Punkt Ihrer Frage. Und da kann man natürlich auch ins Grübeln kommen. Es ist, glaube ich, heute sowohl hier in unseren entwickelten Ländern als auch in unterentwickelten Ländern ist es so, dass ohne eine gute Ausbildung, ja, wie man so schön sagt, ja, also ohne dieses, was Sie richtig nennen, umfassend auch, ja, und auch die Fertigkeiten, ohne die hat man sicherlich keine Chance. Und der Unterschied zu früher ist, mit der hat man noch eine Chance, aber auch keine Garantie mehr. Das war tatsächlich mal früher anders. Was das heißt, und das kommt natürlich dann auf diese etwas Punkte an mit dem besser als nichts. Manuel Castells, das ist so ein großer Netzweltdenker, der auch viel in der EU dort in den USA unterrichtet, hat aber viel in der Dritten Welt auch gemacht, der hat es beschrieben, hat unter anderem gesagt, das hat natürlich Effekte, wenn wir Menschen in der Dritten Welt und in den Metropolen passiert ist, wenn wir die ausbilden auf unserem Niveau, ja, und wenn die unsere Fertigkeiten haben, dann heißt das nicht, dass die für alle Zeiten dort bleiben wollen, sondern wollen die eben auch herkommen. Und er hat es nicht vorhergesehen, aber der harte Abwehrkampf im Moment, der der spanischen und der italienischen Marine im Mittelmeer. Der richtet sich nicht gegen diese gut ausgebildeten, aber schauen Sie mal auf die tatsächlichen Bewegungen an. Es gibt dann einen Brain Drain, der einmal, wie ich beschrieben habe, und so sehen das auch viele, mit der Bildung geht es gleichzeitig in die Metropolen im weitesten Sinne, in die Ballungsgebiete und wiederum von denen des Südens in den Norden, dort wo eben Wohlstand, Wachstum gezeigt wird. Ja. Auch wenn ich es nochmal wiederhole, die Antwort wird nicht befriedigender, aber ich glaub tatsächlich, dass man ohne da in Depressionen zu kommen, dass man, wenn man das realistisch einschätzt und nicht dann ein Wunderglauben hat, ein Wunderglauben, dass mit den Medien kommt einfach die Freiheit und dann ist schon mal getan. Nochmal, Information ist wichtig, aber es muss sozusagen auf der Erde, die müssen die ganzen Sachen auch stattfinden.
Ich würde auch ganz gerne nochmal nachfragen nach diesen entwicklungspolitischen Zielvorstellungen. Ich meine, Sie haben sie ja ganz kurz angesprochen jetzt mit Demokratisierung und mehr Freiheit durch mehr Information, durch besseren Informationszugang. Aber ich meine, mit dieser Resolution, auf die Sie auch hingewiesen haben, sind doch vermutlich auch politische Debatten in Verbindung, die auch konkretere Zielvorstellungen haben. Oder sind es einfach nur so die Ideen, Zivilisation auch den Unzivilisierten zu vermitteln? Und das hat ja schon eine lange Tradition von Glasperlen bis hin zur Fabrik in der Wüste. Aber das würde mich interessieren, welche politischen Debatten es so gibt und ich meine auch, welche konkreten entwicklungspolitischen Zielvorstellungen damit verbunden sind, dass man eben eine Technologie, die in einer bestimmten Region sich herausgebildet hat, in eine andere Region eben auch transplantiert und ob man welche Erwartungen damit verbunden ist, auch sozusagen im Hinblick auf die Nutzung. Und damit verbunden wird eine zweite Frage. Welche Erfahrungen gibt es jetzt schon so in den Ländern, in denen das stattfindet? Zum Beispiel, Algerien ist ein Land, in dem es relativ starke Internetpräsenz gibt, auch unter widrigen politischen Bedingungen. Und gibt es da eben schon Erfahrungen, wie das genutzt wird und ob das tatsächlich ein Entwicklungspotenzial hat?
Ja, also einmal für den Vergleich mit den Glasperlen bin ich Ihnen sehr dankbar, weil ich habe ihn zweimal runtergeschluckt, weil mir tatsächlich ein bisschen dieses One Laptop, One Child auch manchmal so vorkommt. Da gerade die Frage hier. Manchmal, ob wir wieder mal Glasperlen verschenken ja, oder sonst irgendwas und die dahinterstehenden Konzepte nicht haben. Die auch hier wiederum das Janusgesicht. Wir wissen, dass aus dem großen Umbruch, also Zusammenbruch Sowjetunion, ja, dieser ganze Wechsel, da haben zum Beispiel Telefon und selbst schon erste Formen des Mobiltelefons und anderer Kommunikationsformen haben da eine große Rolle gespielt, bloß weil sich Leute verabreden konnten. Also schlichtweg nur deswegen, weil die auf einmal sich koordinieren konnten mit Hilfe von Technik. Ja. Hat also sozusagen nichts Qualitatives, sondern nur etwas Funktionales. Ja. Das ist das eine. Das andere ist, in den Ländern, in denen nach unseren Maßstäben, das war Ihr letzter Punkt der Frage, in denen, ja, wie heißt der Fachausdruck, glaube ich, bei uns, also die keine rechtsstaatlichen Vorbilder oder sowas sind, also etwas dubios sind, zum Beispiel, wir würden mit der Tatsache fertig, dass es in Russland gibt es keine Internetzensur. In Russland gibt es keine Internetzensur. Da gibt es nicht mehr Fernsehzensur. Da gibt es einen Fernsehsender, der übers Internet funkt, der erzählt jeden Tag, erzählt er den Russen, dass Putin gerade wieder einen kleinen Jungen umgebracht hat oder jemand totgefahren hat. Er erzählt irgendwelche Dinge, also da wird hier sofort andere Dinge passieren. Da im Untergrund gibt es zwei Erklärungen. Erstens, verkürzt wie alles. die Russen glauben, anders als wir, dem Medienfernsehen gar nichts mehr. Ob das Regierungssender ist oder Oppositionssender, ist denen völlig egal. Die sagen, die lügen alle. Die lügen alle. Ne? Das heißt, die haben 50 Jahre oder 40 Jahre nur Lügen gehört. Für die ist das Medium sozusagen weg. Und der zweite, das ist der inhaltliche Grund. Der zweite Grund ist ein technischer. Die Russen haben die technischen Voraussetzungen nicht, das Internet zu kontrollieren. Das müssen sie aus dem Westen kaufen und dann können sie sich rechtsstaatlich verhalten und das Internet so kontrollieren, wie wir es könnten. Ja. Ähnliches gilt übrigens auch, und jetzt sind wir bei dem dritten Punkt, weil Sie Algerien ansprechen. Hier wird in der Tat versucht, mit der 2.0-Denke sogar Leute hinter Ziele zu bekommen. Hat man jetzt auch gemerkt bei der Obama-Wahl oder sowas, so ähnlich wird es auch in Algerien, gibt es jedenfalls Berichte da, dass man dort über so einen Block oder sowas hinausgehende größere Zahl von Menschen sich da zusammentun. Aber, und das kommt gleich dazu, was ich jetzt nicht weiß, was in Algerien, ob es auch eine Rolle spielt, aber eindeutig im Iran ist es eindeutig ein Indoktrinationsinstrument. Ja. Dort sieht man auch bestimmte Dinge, das kann man sehr einfach produzieren, da muss man nicht über den Fernsehsender gehen, sowieso, aber es ist sehr viel weniger aufwendig und hier wird in der Tat dieses Medium für Zwecke benutzt, die wir halt Indoktrination nennen würden oder sonst was, weil wir es anders beurteilen. Etwas Vergleichbares gibt es hier, das hat noch nicht mal die Christengemeinde so richtig erfunden, jetzt hat es gerade der Vatikan, fängt jetzt mal an mit dem eigenen Fernseh- und Internetsender. Ob es zu Indoktrination führt, weiß ich nicht. Ich glaube, das war Ihre Frage. Nochmal Janus-Gesicht. Klar ist es gut, weil es kommen eben auch andere Dinge rüber. Und das ist meine Hoffnung zum Beispiel, dass eben nicht sich die einzelne Kräfte da durchsetzen, ja, die bestimmte Richtungen verfolgen und tatsächlich andere dann mit den Wirkungen wie ein Massenmedium zu eigen machen können. Das ist ein bisschen, Twitter ist das, ich habe es vorher erwähnt, Twitter ist das ein Begriff, twitter.com, das ist ein Dienst, kann man über Internet oder übers Handy empfangen. Das ist wirklich da. Hat einer die Idee gehabt, hat gesagt, wir wollen alle Menschen auf der Welt damit miteinander verbinden, die sollen einfach nur sagen, was sie gerade machen. Ich war doch vor irgendeinem Kongress, musste ich wenig Zeit haben, haben wir das mal angeguckt und in der Tat, ganz kann man richtig mit der Uhrzeit kann man sehen, was die Menschen gerade sagen, ich bin gerade aufgestanden und trinke jetzt meinen Kaffee. Ja? Wiederhören. Ja? Und dann, nächste, also so ging das. Also wirklich, ich konnte es ja auch nicht viele Stunden machen, aber wo ich da gesehen habe, das war alles wunderbar. Ich habe dann auch einen Vortrag gehalten, den musste ich nachher so schriftlich überarbeiten und habe da nochmal in Twitter reingeguckt. Das war ein halbes Jahr später. Da habe ich gedacht, wie ist denn das jetzt geworden? Ja, habe ich das richtig beschrieben damals? Da war drin, ich komme gerade aus dem Kaufhaus sowieso in Dallas und habe mir ein Sonderangebot, eine Waschmaschine erworben. Ja? Zu so und so viel Dollar. Und dann, zehn Minuten später, der gleiche Name. Und jetzt bin ich aber auf ein Sonderangebot gestoßen, ja, für einen neuen Küchengrill, ja, im Kaufhaus sowieso, war auch in Dallas, ja. Dann habe ich auf einmal gemerkt, also die Leute, die bloß noch schreiben, was ein halbes Jahr vorher noch in diesem Netz war, die beschreiben, was sie gerade tun, und wie gesagt, gerade Kaffee trinken und gucken gerade aus dem Fenster und tun gerade nichts, ja. Die waren plötzlich in der Minderheit. Und es haben, in diesem Fall haben werblich bestimmte Leute das Medium praktisch schon besetzt. Inzwischen gehe ich nicht mehr rein, weil man sich registrieren muss, zwar mit einem Kunstnamen, also mit einem Alias, aber ich mag das nicht mehr. Das heißt, so wie bei uns, die Triple S-Gruppe, wie ich die nenne, Spinner, Sektierer und Sonderlinge, immer ganz besonders zuschlagen, diese Gefahr ist natürlich in den Ländern da, wo keine stabilen anderen Strukturen da sind, gegeben. Also, aber habe ich dann einen Funken Hoffnung gehört, dass Sie sagen, solche Dinge wie ein in Algerien oder in anderen Ländern, dass da... Na gut, aber das ist natürlich ein Punkt, den kann man schon in unserem Beispiel eben sehen. Es ist natürlich das berühmte Henne-Ei-Problem. Wenn man jetzt die eigentliche ICT oder sowas, also Information Communication Technology sieht, natürlich ist es für einen, und das ist wirklich auch der Fall, in Bangalore hinter den Luxushotels, also in Hütten, und das sind Menschen, die haben einen Laptop, ja, und die programmieren diesen Laptop und geben es an die indischen Firmen und machen damit Umsatz, damit kein falscher Eindruck aufkommt. Die deutsche Softwareindustrie schafft es nicht, die Qualitätskriterien der Inder zu erfüllen. Also, hallo. Also, das ist nicht irgendwie was Schlechteres. Ne? Das heißt also, die Inder sind sowieso die besseren Unternehmer als Amerikaner oder Europäer. Die lassen sowieso für solche Dinge, also das reine Programmieren lassen, die sowieso andere machen. Billigere Kräfte irgendwo bei Russland oder sowas. Ne? Das heißt, das ist natürlich eine Chance, die eigentlich Beschäftigung mit dieser Technik ist natürlich eine Chance für diese Länder. Gilt aber auch bei uns. Also bei uns, das größte Softwarehaus in Deutschland, das Telekommunikationsdienste entwickelt, also einfach zahlenmäßig. Ja, ist eine Telekom-Tochter in Dresden mit 300 Leuten. Ja. Also, das ist eine, Anführungsstriche, also eine Großmacht. 300 Menschen. Weil man mit Software, mit sehr viel weniger Leuten natürlich sehr viel mehr tun kann als mit der guten alten industriellen Kraft. Das ist also das eine. Ich glaube, sagen zu können, dass die andere, das andere Wirtschaft, muss man jetzt mal genauer anschauen. Wo ist der wirtschaftliche Nutzen? Dann kann man eigentlich nur indirekt bestimmen. Ja? Wo ist der Schaden, wenn es mal nicht tut? War ein echter Zufall, aber manchmal hat man richtig Glück. Ich habe mit einem früheren Kollegen telefoniert, der hat mich übers Handy angerufen. Um 13 Uhr. Ja, und dann habe ich gesagt, ich sitze in meinem Büro. Rufen Sie mich doch übers Festnetz an. Ja. Ich bin vom Handy Paulus zum Handy Saulus geworden, weil die Qualität so schlecht wird. Ja. Und dann habe ich gesagt, wird die wirklich schlechter? Sag ich, ja, die wird immer schlechter. Also ich kriege das mit. Also ich warte mal, bis das ganze Ding zusammenbricht. Sie können sich vorstellen, dass ich diesen Satz gesagt habe. 3 Stunden später brach, nicht wegen mir, aber der Zufall wollte es, brach das D1-Netz für mehrere Stunden zusammen. Jetzt mal ganz hart nur zum Nachdenken formuliert, was ist für ein Schaden entstanden? Die Telekom, in diesem Fall D1, hat gesagt, wir machen wieder Gutmachung. Es dürfen alle am nächsten Sonntag SMS schicken. Ja. Wenige Firmen arbeiten am Sonntag, aber jetzt ist die Frage, wie soll man diesen Schaden quantifizieren? Da hat für 3 Stunden so etwas Wichtiges wie das Mobilfunk überhaupt nicht mehr funktioniert. Ja, Leute haben verzweifelt, haben irgendwas gemacht. Sie merken, dass ich jetzt natürlich einen raffinierten Trick mache. Ich sage, sag mir mal den Schaden, ja, den das anrichtet, wenn das Zeug nicht tut, um dann im Rückschluss zu sagen, dann können wir ja den Nutzen bestimmen. Ja. Da aber keiner aus dem Schaden sagt, das ist ein fürchterlicher Schaden, da sind Stunden verloren gegangen. Ja. Das haben Menschen, das haben Geschäfte nicht stattgefunden und irgendwas. Und man sagt, ja, wie willst du das greifen? Man kann es plausibel machen und sagen, es hat sicher irgendeinen Schaden angerichtet, ja, aber der ist irgendwo wolkig. Ja, so ist es bei den Informationen. So, ich will mich jetzt nicht aus der Affäre ziehen, aber der Nutzen ist immer in der Wechselwirkung zu sehen. Aber unter anderem ist eine der Sachen ist natürlich der Bandwagon-Effekt, also dass man schlichtweg mitmachen muss, wenn andere das vormachen. Ich gebe es Ihnen an einem Beispiel. an einem Beispiel, wo wir rationalisiert haben. Praktisch wird in den letzten 10, 15 Jahren unter anderem durch die E-Mail wird es Briefe schreiben eingespart weltweit. Und nicht nur das Briefe schreiben selber, also ich rede jetzt nicht von den klassischen Dingen, Papier und Bütten und so und auch noch transportieren, das meine ich jetzt gar nicht. Ja. Als erstes, so sind halt die E-Mails entstanden, als erstes wurden zeitraubende Höflichkeiten. Ja. Wer schreibt denn noch sehr geehrter Herr sowieso? Mit freundlichen Grüßen, man schreibt Hi und schreibt so short, ciao. Da ist eine ganze Qualität übrigens auch im Geschäftlichen. Ich rede nicht von den Privatbriefen oder von den Liebesbriefen oder sowas. Ich rede von den geschäftlichen Briefen, ja, dass man keinen Brief mehr formuliert. Auch Leute, die des Formulierens mächtig sind, ertappen sich dabei, wie sie etwas, hat man schon vorher gemacht. Früher in der Zeit der Schriftlichkeit hat man auch mal was so dahergesagt. So was dahergesagt, man hat es halt mündlich formuliert und hat gesagt, also wenn ich das aber gut überlege, ja, schriftlich würde ich es nicht so machen. Heute wird alles dahergemailt. So dahergemailt, man schreibt irgendwas rein und dann schreibt man irgendwas zurück, völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Das spart ungeheuer an Arbeitszeit. Das in Wirklichkeit, Gott sei Dank oder Gott sei Dank weiß ich nicht, aber die Qualität damit abgesunken ist. Das kann man jetzt von wiederum beobachten, aber das bei allen Ländern gleichmäßig absinkt, hat sicherlich zur Rationalisierung beigetragen.
Darf ich da kurz noch anschließen zum Zeitsparen? Zeitsparen kann ich ja besonders effektiv dort, auch in der Wirtschaft, wenn ich meinem Wirtschaftspartner vertraue, wenn ich mir irgendwelche Informationen wo herunterhole, brauche ich relativ viel Kontextwissen, um zu sagen, kann ich der Quelle vertrauen. Interessant ist es ja auch bei Google, die haben am Anfang nur gesagt, don't be evil, da bin ich eh schon mal misstrauisch, das Gehirn kann sich Verneinungen sehr schlecht vorstellen. Jetzt sagen sie, Google is your friend, ich benutze das dauernd, aber ich bin wesentlich vorsichtiger geworden. Was sagt denn die Kommunikationsforschung so zu zukünftigen Vertrauensdienstleistungen?
Ja, das ist natürlich gerade, das war das Thema vom letzten Jahrbuch, das informationelle Vertrauen, also das Vertrauen rund um den Begriff der Information ist natürlich sehr schwierig aufzubauen. Gibt es ein schönes Beispiel dafür, da ist irgendeine Enzyklopädie, irgendein Brockhaus oder sowas. Ja? Da sind Schlagworte drin. Ja? Und man weiß eins, ob ich beim ersten oder beim letzten Schlagwort, es ist alles etwa die gleiche Qualität, und zwar also ungefähr. Da gibt es auch bessere und schlechtere Autoren für die einzelnen Schlagworte, aber man kann im Prinzip sagen, das ist ein Qualitätsmaßstab, der ist da drin. Ja? In Wikipedia, was ja wirklich eine tolle Sache ist, da steht übrigens auch viel mehr Schlagworte drin, dort steht nebeneinander, und es sieht genau gleich aus, wie zwei Brockhaus-Bände. Da steht nebeneinander etwas, was wunderbar, richtig und vollkommen klar erklärt ist. Und daneben etwas, was absoluter Nonsens ist, nicht absichtlich, sondern unabsichtlich gemacht. Absoluter Nonsens, wenn man die beiden Quellen hintereinander liest. So gerade, wenn man so drüber schaut, sagt man, ja, also, ich habe jetzt 10-mal hervorragende Erfahrungen gemacht. Und mit den ersten 10 Bänden von Brockhaus habe ich hervorragende Erfahrungen gemacht. Mit den nächsten 10 geht es einfach so weiter. Das ist eben in diesem Elektronikmedium nicht so. Erster Punkt. Zweiter Punkt, Vertrauen in Informationen. Es gibt das sogenannte Informationsparadox. Das da lautet, ich kann über den Wert einer Information erst dann bestimmen, wenn ich sie vollständig habe. Das macht die Sache natürlich sehr schwer berechenbar. Das heißt, ich kann irgendeinen Gegenstand, kann ich mir ausleihen, kann ihn anschauen und sagen, also das ist mir jetzt keine 100 Euro wert, wiederhören. Ja? Wenn er mir eine Information gibt, und sagen, die war mir aber nichts wert, hier hast du bitte schön wieder. Ja? Ist ja nichts passiert. Ja? Das ist das Zweite. Das heißt, mit dem Informationsparadox, mit allen Informationswaren sozusagen, haben wir ein grundsätzliches Problem. Ein grundsätzliches Problem, das ist auch, ich meine, unauflösbar. Da müssten wir uns, für diese Dinge müssten wir uns Hilfskrücken, und das machen wir zum Teil bei Informationen, müssen wir uns Hilfskrücken, hinzu erfinden. Ich habe dann immer ein ganz einfaches Beispiel. Früher in den USA oder was weiß ich, oder weltweit, da hat man, konnte man auf den Zettel schreiben, I owe you $50. Ja? Unterschrift, Datum, dann war das ein gültiges Ding, I owe you, ich schulde dir $50. Ja? Das ist eine schöne Sache zwischen Menschen, die sich kennen. Dieses ist elektronisch nicht mehr darstellbar. Um diesen einfachen Zettel elektronisch herzustellen, also sowas Einfaches, wir nur das auf dem Smartphone machen wollten. Es gibt heute keine Möglichkeit, das in irgendeiner Form mit einer, also sozusagen mit einer Sicherheit zu versehen, dass das wirklich auch gilt. Das heißt, obwohl Elektronik ja prinzipiell heißt immer alles viel einfacher und so weiter, nein. Da gibt es nur ganz komplizierte Wege, wie man dann dieses wiederum durch Verfahren sichern kann, um einigermaßen klar zu sein, dass zumindest mal diese Schrift hier nicht verändert wurde. Ne? Also was da aufgeschrieben ist, dass da nicht plötzlich steht, I owe you $500 oder ähnliches. Ne? Das sind erst Anfangserfolge da, aber da ist etwas unwiederbringlich weg. Das geht so einfach nicht mehr. Zumal inzwischen, aber das ist jetzt eine überflüssige Bemerkung, das Papier heute auch nicht mehr ginge. Wir haben das gar nicht mehr, wir können da nicht zurück. Dieses Papier, das ich hier schreibe, hier I owe you sowieso, von diesem Papier kann man übrigens mit Hilfe von Computern, Scannern und Ähnlichem und anderen hochentwickelten Maschinen, kann man eine Kopie herstellen, die besser ist als das Original. Sie hören richtig. Mit meiner Unterschrift, mit meinen Charakteristika, wie ich einen Kugelschreiber führe. Auf demselben Papier, mit derselben Schrift, eine Kopie, die besser ist als das Original. Das ist keine Zukunftsmusik, das hat bereits stattgefunden. Das heißt, wir müssen im Grunde genommen über einen Umweg, müssen wir sogar gucken, dass wir die verloren gegangene Papierwelt, die ist verloren gegangen. All ernstes. Das ist nichts. Die müssen wir durch einen elektronischen Trick, und der ist bestimmt aufwendiger, müssen wir das wieder in den Griff kriegen. Der ein Punkt war noch offen mit der helfen Sie mir, das war noch mit der Information, wie sie bewertet werden kann, oder wie war das gemeint? Das Vertrauen in irgendeine Aussage.
Geht das in irgendeine Richtung in der Forschung?
Ja, ja. Also natürlich, nochmal, natürlich geht es erstmal um diese ganz grundsätzlichen Kategorien des Vertrauens, die man braucht im Umgang in der Gesellschaft, im Umgang von Menschen. Also da gehört natürlich eins der Hauptprobleme ist, wie kann ich, wenn ich über Telekommunikation mit jemandem verbunden bin, wie kann ich überhaupt feststellen, dass der andere der ist? Ne? Also am Telefon, selbst am Mobiltelefon geht es heute noch, ja. Also weil es interaktiv ist. Dort kann man feststellen, wenn sich zwei Leute kennen, kann man sehr schnell feststellen, ob der andere wirklich der ist, der er zu sein scheint oder ausgibt. Dieses ist elektronisch in dem zum Beispiel nach einer E-Mail oder sowas nicht mehr möglich. Es ist schlicht nicht möglich. Das heißt, das Problem ist, dass darauf vertraut wird. Und ich sage Ihnen mal eine bestimmte Reaktion, die wir haben. Wenn Sie, das müsste ja auch klappen, wenn Sie hier bei einem Lokal anrufen, heute Abend, und sagen, also wo man Sie nicht kennt, und sagen, hier ist die Firma sowieso, ja, ich möchte für heute Abend 20 Plätze reservieren, ja, dann wird Ihnen mit einer großen Wahrscheinlichkeit, wenn Sie so viel nehmen, wird der sagen, da kann ja jeder anrufen, schick mir mal einen Fax. Und dann schicken Sie einen Fax mit dem Briefkopf dieser Firma. Dass ein Fax ganz leicht, also wirklich, das heißt noch nicht ein sicheres Fax, das ist kein Einschreiben. Jeder kann ein Fax produzieren mit einem Firmenkopf, das heißt, das ist noch unsicherer als Telefon, wenn man das so nimmt. Ja. Man kombiniert jetzt im Alltag, und das findet überall statt, kombiniert man zwei völlig unsichere Medien und kriegt eine höhere Sicherheit und sagt also, ne, so, der nächste Schritt klappt schon nicht mehr, Sie können es ausprobieren, den Spaß können Sie sich machen. Wenn Sie irgendwo anrufen und sagen, und der sagt, schick mal einen Fax an ein Hotel, sagen Sie, kann ich auch eine Mail schicken, dann sagen die, Wir hätten lieber ein Fax. Ja? Das Fax ist zwar nicht sicher, ja? Aber irgendwo haben die da noch eine gewisse Ding aufs Vertrauen. Sie merken, auf was ich raus will. Das heißt, wir in dem nächsten Schritt drin, eine E-Mail wird nicht mehr akzeptiert. Wird nicht mehr akzeptiert bei solchen Dingen. So, und das heißt, da gibt es natürlich im gewissen Sinn einen Backlash. Da arbeiten auch viele dran, diese Vertrauensmechanismen, die man da braucht für Authentifizierung, ja, und Ähnliches hinzubekommen. Das Vertrauen, und vielleicht, das ist, na gut, Kommunikationsforschung hin und her, das ist vor allen Dingen die Soziologen untersuchen gerade, was bei der Jugend passiert, die tatsächlich in einem ungewissen Vertrauen auf eine ungewisse Zukunft zum Beispiel über sich Dinge ins Netz stellen, wie es so schön heißt, also sozusagen fast Tagebuch hineinschreiben und Fotos und irgendwas, und die wissen zwar, stehen aber noch in der Situation, ein 16-jähriger Oberschüler, der weiß noch nicht, dass er vielleicht 10 Jahre später, dass das einen Ausschlag gibt, dass da irgendjemand sagt, von dem habe ich 5 Fotos gefunden, wo der besoffen auf dem Foto war, und einem anderen Bewerber habe ich es nicht gefunden. Ja? Heißt nicht, dass der nicht besoffen war mit 16, sondern der hat halt keine Bilder drin gehabt, dann hat der oberflächlich über das hinten Vorteil. Diese Art von Vertrauen, die also geradezu, die schon nachvollziehbar ist, die ein bisschen ein blindes Vertrauen ist, sondern da wird schon nichts passieren, ja, holla die Hü. Das hat meines Wissens noch niemand in irgendeine Konsequenz umgesetzt. Also Konsequenz unter dem Motto, überlegt doch, was er tut. Weil gerade in diesem Fall diese jungen Leute, die da Facebook oder ähnliche Dinge sind, die sagen, naja, das ist doch wunderbar, das ist eigentlich ein guter Anknüpfungspunkt, so lernt man Leute kennen, und die lernt man dann auch richtig kennen. Ja. Die überwiegenden Fälle, das hat mir schon vor 2 oder 3 Jahren haben mir das BKA-Leute gesagt, die überwiegenden Fälle, ich habe sie erwähnt, die Spinner, Sektierer und Sonderlinge, ja, das sind die natürlich im Netz auftreten und sagen, ich bin ein 16-jähriger Oberschüler und also so alt wie du, meine Liebe, ja? Und wir sollen uns mal abends treffen, und dann ist er eben doch kein 16-jähriger Oberschüler, sondern ein 60-jähriger Untermensch oder sowas. Ne? Sie wissen, was ich meine. Ne? Das heißt, dieser Umschwung, der ging zu schnell für unsere ganzen Gesellschaften. Überlegen Sie mal, ich habe es vorher im anderen Zusammenhang mit der Dritten Welt gesagt, überlegen Sie mal, was das bei uns, ist das noch einigermaßen sozusagen erträglich. Erträglich im Sinne von, stellen Sie sich das vor, ohne die ganzen Infrastrukturen dahinter. Ja? Ja? Nehmen wir das Kulturelle, das ist so ein Punkt. Das Vertrauen, ein ganz einfaches Vertrauen, also wenn Sie Kinder ans Fernsehen, gehen gar nicht ans Fernsehen setzen, das ist eine uralte Diskussion. Ja. Wenn Sie, also hier in Deutschland und Österreich, da können Sie dann die öffentlich-rechtlichen Programme einschalten, und da wissen Sie, also da kommt also im Prinzip nichts, was Kindern irgendwie nicht zu Augen kommen sollte. Ja. Prinzipiell. Ja. Jetzt setzen Sie mal aus einer anderen Kultur jemand dahin, worüber bei uns kein Kind irgendwie entsetzt ist. Mord, Totschlag, Sex, was ja noch schlimmer ist als Mord und Totschlag, was bei uns unterhalb jeglicher Schwelle ist, also im Sinne von FKK hat jedes Kind schon mal gesehen. Ja. Das ist bei anderen, bei Kulturen, wo ein nackter Knöchel also geradezu Schocks auslöst, ist nicht machbar. Nur als Beispiel, vor ein paar Jahren hat mir ein Kollege erzählt, der im Iran war, dort gibt es Leute, die den Spiegel, also das Nachrichtenmagazin Spiegel, für die Deutschen dort in Teheran, zensiert auf Sex hin. Ich habe gesagt, auf was bitte? Ja, auf die Fotos. Ich habe gesagt, im Spiegel, die meint doch einen Playboy oder sowas. Nein, den Spiegel. Dann habe ich gesagt, jetzt bin ich Spiegelleser, jetzt muss ich mal richtig überlegen. Also, das waren Anzeigen zum großen Teil. Das sind irgendwelche Anzeigen, wo irgendwann, da reicht schon ein kurzer Rock. Also was wir überhaupt nicht, also wo wir sagen, kritischen Nachrichten, die bringen ja alles Mögliche. Also wenn man Sexskandal ist, ja, aber so, die bringen doch keine Sexbilder. Doch, da gibt es Leute, die sitzen da mit einem schwarzen Pinsel und zensieren, weil es eben, ich sage ja nochmal, eine andere Kultur ist. Ja. Das soll dort nicht gebracht werden. Das wäre vielleicht noch ein weiterer Punkt. Jetzt kann man natürlich ins Grübeln kommen. Das meine ich jetzt wirklich ernst, ins Grübeln kommen, wenn so viel Vertrauen ja, auch so einfach wegrutscht. Ja. Wenn es, was das für unser Zusammenleben heißt, wenn ich allmählich wirklich nicht mehr darauf vertrauen kann, ja, ist derjenige wirklich der zu sein ausgibt, der mich da anruft oder sowas. Ja. Da passieren ganz neue Verhaltensweisen. Auch neue, übrigens, da bilden sich schon neue Verhaltensweisen heraus. Ja. Ich gehöre zu denen, tut mir leid, wer mich mit einer unbekannten Nummer anruft auf meinem Handy, der kann machen, was er will. Ich gehe da nicht ran. Das lasse ich klingeln unendlich. Zum Beispiel. Umgekehrt, ich mache grundsätzlich keine anonymen, also ich mache nie diese Anonymisierungsfunktion. Das heißt also, bei bestimmten Leuten, von denen ich will, dass sie meine Nummer haben, habe ich nur eine Lösung, ich rufe die nicht an. Jetzt ganz im Ernst. Dieses Gerät, aber das ist ein anderes Vertrauen, dieses iPhone, wenn ich meine normale E-Mail dort drauf lenken würde, das würde selbst dieses iPhone zusammenbrechen, allein wegen der ganzen Junks und so, was da alles kommt, diese Spams. Ich habe da nur für mein Büro, für engere Umgebung, habe ich da eine Mail drauf eingerichtet. Und das heißt, es wird immer kleiner, der Kreis. Und dazu vielleicht die passende Aussage vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik. Das ist wirklich eine Großmacht, das meine ich im positiven Sinne, für Datensicherheit und Datenschutz, die also in der Bundesrepublik Deutschland, die sagen, wenn du, das müssen Sie sich mal vorstellen, das steht jetzt noch im Netz, können Sie nachlesen, wenn du ein vertrauliches Gespräch, hat damit Vertrauen zu tun, ne, führen willst, das wirklich niemand hören soll, dann musst du dein Handy vor der Türe, abgeschaltet vor der Türe lassen. Erstens. Das ist schon erstaunlich. Das ist eine ganz offizielle Empfehlung des zuständigen Bundesamtes. Ne. Dann lass dein Handy draußen, es könnte jemand das Ding hier manipuliert haben, das hat 2 Minuten in der Hand gehabt und so weiter. Geht auch ohne Manipulation, geht auch anders. Und der zweite Satz, der da drin steht, weiter hinten, auch nachlesbar, können Sie sofort finden, ist der Satz, gib deine Handynummer nur Personen deines Vertrauens. Das ist eine Empfehlung. Ein Gebot, also im Sinne von, wenn du keinen Ärger haben willst, gib deine Handynummer nur Personen deines Vertrauens. Können Sie mal sagen, wie angesichts von wie viel 60 Millionen Handybesitzern, wer hat es auf der Visitenkarte, überall natürlich gibt man die Nummer raus. Wenn unsere besten Experten für Datensicherheit in diesem Fall, das meine ich nicht ironisch, wenn die nur so eine Empfehlung haben, darfst du deine Nummer nicht hergeben, sonst bist du nicht sicher. Wie wir damit fertig werden sollen, insgesamt, da passiert eben das, was wahrscheinlich immer wieder so droht, dass man zu der Haltung kommt, es muss immer erst was passieren, ja? Was Gigantisches passieren, bevor was geschieht. Ja? Und das könnte vielleicht die Antwort sein. Aber insgesamt wird diese Problematik, und das ist mein persönliches Problem, dass diese Problematik von den Wissenschaftsgemeinden wenn ich jetzt sage, viel zu positiv, Sie meinen ja selber, ich bin ja auch dafür, aber ich gucke eben auf die andere Seite, aber es wird viel zu positiv gesehen, aber das ist ganz toll, wenn sich die jungen Leute vernetzen und neue Dinge finden und nochmal, es gibt keine Fördergelder für Bedenken und wir brauchen die aber und nicht bedenken, sondern nachdenken rechtzeitig, das brauchen wir halt. Und das informationelle Vertrauen, das war auch das war ein Resümee von unserem Sammelband im letzten Jahr. Das informationelle Vertrauen muss erst aufgebaut werden. Es ist noch nicht da. Also wir machen halt die Augen zu und sagen, wird schon stimmen.
Darf ich noch eine Frage?
Entschuldigung.
Warum können wir nicht jetzt einen informellen Teil übergehen?
Geschmackssache dann, aber wie weit ist das? Ich war immer irgendwie schlecht mit der Physik aufgestellt in der Schule, aber ich weiß nicht, können Sie kurz dazu Stellung nehmen, bitte?
Ja, es sind natürlich zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, was ich davor zur Physik gesagt habe, hatte nichts mit Herzensbildung zu tun, sondern mit Verstandesausübung von in diesem Fall sogar Entscheidern in Wirtschaft und Politik. Das ist so. Wobei es gibt auch bei den Physikern oder bei den Ingenieuren gibt es ja welche, die verstehen Prinzipien der Juristen überhaupt nicht. Wieder andere verstehen Prinzipien der Ökonomie nicht, also auch Basisprinzipien, das ist eine Sache. Ne? Das meine ich jetzt mit den die dünnhäutigen und sensiblen Künstler, heißt ja nicht, dass sie sich damit beschäftigen müssen, sondern die sind ja nur konfrontiert, nur in Anführungsstriche, mit dem eigentlichen Medium, also mit dem Street, was da dahinter ist, wo das herkommt oder sonst was ganz anderes. Wissen Sie, einer der Glückszufälle ist, dass jetzt hier gerade der Bildschirm sich schon seit langer Zeit nicht bewegt. Wir alle, obwohl wir uns hier miteinander unterhalten und wir auch noch hier vorne sitzen, wenn hier irgendetwas ohne Ton laufen würde, irgendein Bewegtbild, würden wir alle, ich habe das untersuchen lassen, ich habe es selber untersucht, würden alle immer wieder hingucken. Auch wenn da was ganz Langweiliges ist. Ja, also, dann immer wieder hingucken, was bei deiner Bewegung ist. Das heißt, ich habe es vorhin nur in einem Nebensatz gesagt, die Macht des Bildes. Und hier kommt das Bild sehr massiv. Wir können uns gar nicht dagegen wehren. Wir wissen inzwischen durch die Kommunikationsforschung, Siegfried Frey hat da gerade zur nonverbalen Interaktion eine ganze Menge gemacht. Wir stellen fest, oder ist nicht ganz neu, deswegen gibt es keine Ausdruckskunde mehr, wir stellen fest, dass dass wir derartig auf Bewegungen, auf Bilder, also geradezu einen Bilderhunger haben, ja, einfach nur gucken. Ja, das heißt, es geht tatsächlich, kann man dann, ist inzwischen auch gemessen, das geht in die alten Hirnregionen rein, also kommt aus den alten Hirnregionen, aus Zwischenhirn und Ähnlichem. Dort wird es direkt angenommen, das heißt, wir können machen, was wir wollen. Wir sind überhaupt nicht gegen diese zum Beispiel nonverbalen Dinge, sind wir überhaupt nicht gefreit. Das heißt, da ist ein bisschen Brave New World und die Feelies, ja, lassen uns schon guten Tag sagen. Das heißt, das übertrieben ausgedrückt, das Schlimme ist, dass die Bilder können noch so trivial sein oder sonst was. Ja. Sie faszinieren mehr als andere Dinge, die wirklich unsere Großhirnrinde eigentlich entsprechen. Und niemand ist davor gefeit. Das ist also auch interkulturell übrigens absolut vergleichbar. Das heißt, hier haben wir, deswegen mache ich die Unterscheidung, wo das Bild, in diesem Fall das Bewegtbild, herkommt, ist eigentlich uninteressant, ob das übers Internet kommt oder das Fernsehen. Aber mit dem Bewegtbild haben wir in der Tat etwas, da haben wir ein paar Dinge ersetzt. Ich habe mal über Spaß gesagt, aber das haben ein paar Leute ernst genommen. Eigentlich früher haben die Menschen, selbst trotz des Straßenverkehrs, haben am Abend aus dem Fenster geguckt. Einfach nur so, um zu gucken. Ja. Die haben sich nicht im Familienkreise unterhalten und schöne Gesellschaftsspiele miteinander gemacht. Wir sind da und guckten raus, nur um zu gucken. Ja. So. Anders als Augenfutter. Hm? Ob was passiert oder nicht. Im Asterix hieß es ja mal, schön, wenn man so im Brückenrestaurant sitzt, falls ein Unfall passiert. Aber das war gar nicht der Grund, sondern Augenfutter zum Entspannen, irgendwas so. Ja, richtig. Dann gab es der Klangteppich, ja, der ja, manche Menschen haben das auch fertiggebracht, ständig Musik, durchaus um sich rum zu haben, also das berühmte Radio. In den USA ist schon lange so, dass der Fernseher wirklich als Hintergrund läuft. Ja? Und bitte? Ja, das ist, nochmal, weil wir hier, das Phänomen ist bekannt, ja. Und ich muss Ihnen deswegen komme ich fast ins Stottern, weil das Phänomen schon beim Fernsehen exakt untersucht wurde, exakt, und jetzt ist wieder in Vergessenheit geraten. Und jetzt kommt das gleiche Fernsehen, kommt über Internet, was der Benutzer gar nicht merkt. Ja. Und jetzt fängt die Diskussion wieder an. Und die Medienpädagogen, und in meinem letzten Leben war ich ein solcher, die Medienpädagogen haben gar nicht gesehen, dass wir damals auch bei irgendwelchen hilflosen Äußerungen stehen geblieben sind. Da kann man ja nichts machen. Ja. Es ist eindeutig so, dass die Ablenkung, und zwar eine pseudoaktive Ablenkung, ja, aber das Konsumieren von irgendwelchen Bildern, ja, ich sage wirklich irgendwelche Bilder, Bildteppiche, ja, so, Zusammenhänge braucht man gar nicht mehr zu sehen, uns natürlich davon abhält, was anderes, womöglich Sinnvolleres zu tun. Womit ich nicht sagen will, dass es sinnlos war, zum Fenster rauszugucken damals, das verstehen Sie jetzt richtig, ja. Aber das Augenfutter und sowas, und das ist auch entspannt, das ist schon eine Sache, die nicht bis zur letzten Konsequenz eigentlich durchdacht wurde. Und dann, gerade was Kinder betrifft, immer nur schon damals vor 30, 40 Jahren die Medienpädagoge Hertha Sturm. Ich habe sie noch vor mir, wie sie das gesagt hat. Ja, da müssen einfach die Eltern müssen da dabei sein, ja, und müssen einfach sehen und müssen gucken, dass sie die haben inhaltlich gedacht. Es geht aber gar nicht ums Inhaltliche. Es geht um sozusagen um, ich sage nochmal, die Macht des Bildes als solche, unabhängig davon, wie die Sachen so zusammenhängen. Aber.
Gut, ja, ich glaube, wir haben.
Jetzt müssen wir fast die Bilder mal, angucken.
Genau. Wir werden jetzt dann noch so ein bisschen Bilder zeigen. Wir gehen damit sozusagen in den Main Teil des Abends über. Ich möchte noch ganz kurz auf zwei Veranstaltungen hinweisen. Den kommenden Mittwoch geht es um, also praktisch philosophisches Thema, das Nutzlose als relevante Kategorie, mit Christine Geig und Robert Faller. Die Frage, um die es geht, ist, gibt es überhaupt noch etwas in unserer Gesellschaft, das von Nutzen ist? Und wenn ja, wie stehen wir dazu? Also auch recht spannend. Und das ist der 6.5. Mittwoch, und am Montag, den 11.5. die Rückkehr zum Mond von Keplers Traum ins Raumfahrtzeitalter. Dort geht es um Wissenschaft und Raumfahrt.